Lando Norris gewinnt den Sprint und Andrea Kimi Antonelli schnappt sich danach die Pole Position für das Hauptrennen heute. Ralf, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer Analyse.
Guten Morgen.
Erst einmal die wichtigste Meldung vorab. Das Rennen wurde vorverlegt von 22 Uhr auf 19 Uhr deutscher Zeit. Also das, was wir gestern schon so ein bisschen besprochen hatten, die Gewitter sollen vor allem am Nachmittag kommen. Und deswegen hat man jetzt das Rennen vorverlegt, ne?
Absolut. Das musste auch ziemlich schnell entschieden werden. Gestern noch Miami-Zeit. Ich glaube, 17.30 Uhr Miami-Zeit haben sie ein Meeting gehabt. Da musste schnell entschieden werden. Es geht ja um Organisation. Du kannst doch nicht einfach eine sonntags morgens plötzlich sagen, oh, wir fahren jetzt mal 3 Stunden früher, weil das ist ein Riesenapparat, der organisiert werden muss und deshalb musste das auch am Tag zuvor entschieden werden und sie wollten halt diese Gewitterwahrscheinlichkeit auch wegen den amerikanischen Gesetzen, die wir gestern erwähnt haben, zuvorkommen und wahrscheinlich nicht riskieren, dass nochmal ein Rennen abgesagt wird, denn wenn es da regnet, Gewitterregen, dann wäre wahrscheinlich Fahren gar nicht möglich gewesen und deshalb haben sie jetzt alle einstimmig entschieden, das gibt es in der Politik nicht, aber da anscheinend schon, dass man 3 Stunden vorher fährt und weil man glaubt, dass das Wetter dann mitspielt.
Also nur das Bescheid bis um 19 Uhr schon einschalten, nicht 22 Uhr erst, dann ist das Rennen wahrscheinlich schon vorbei, wenn wir denn eins haben, also hoffentlich kann es auch mit der Verschiebung dann komplett stattfinden.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass jetzt nichts passiert. Allerdings, es ist halt Atlantik und man weiß ja, 100% kann man da das Wetter auch nicht voraussagen. Das ist ein bisschen wie ein Spa.
Ja, also für uns Europäer ist das aber auch eine bekömmliche Uhrzeit mit 19 Uhr, ne? Unabhängig davon.
Absolut. Ja. Und man kann eine Stunde Rennen gucken, dann zum Tatort. Kommt er eigentlich heute schalten?
Ja, früher war das mal Samstag, 20.15 Uhr. Gut, Sonntag. Ralf. Ja. Habe ich Samstag gesagt? Nee, Sonntag natürlich. Ja, dann bevor wir über Sportliche sprechen, Ralf, gestern noch eine traurige Meldung. Alessandro Nanadi ist verstorben am 1. Mai. Das hat die Familie bekannt gegeben im Alter von nur 59 Jahren. Ja, hatte einige Schicksalsschläge in seinem Leben. Natürlich einmal der Unfall am Lausitzring. Dann aber auch im Handbike 2020 auf einer Strecke, die damals nicht abgesperrt war, mit dem LKW irgendwie kollidiert. Ja, und dann wurde es ein bisschen ruhiger um ihn herum. War ja einer der prägenden Figuren. Ich glaube, du kanntest ihn auch nochmal wesentlich besser als ich sowieso. Also ich kannte ihn eigentlich gar nicht. Bianca kannte ihn ja richtig gut und ist auch mehrfacher Olympiasieger, also paralympischer Olympiasieger geworden. Noch viele weitere Medaillen gewonnen, Champcar gewonnen, um das Ganze mal so von der Biografie abzurunden. Formel 1 ist ja Anfang der 90er ja auch gefahren. Ja, wie hast du auf die Meldung reagiert und wie kanntest du ihn?
Ja, ich fand es total traurig. Du hast es ja gesagt, seit diesem Horrorunfall, wo er anscheinend hinten auf eine LKW-Kante draufgenallt mit dem Kopf und auch, man sagt, ganz schwere Kopfverletzungen, und erblindet oder fast erblindet, jedenfalls ein Auge verloren anscheinend. Jedenfalls ab da hat er noch mehr zu kämpfen gehabt. Er war eine große Persönlichkeit, eine Inspiration für viele, weil er die Unfälle hatte, die Schicksalsschläge und trotzdem immer nach vorne geguckt hat, immer gelacht hat und sich dann, als er nicht mehr ranfahren konnte, weil er beide verloren hatte am Lausitzring, sich nur noch neue Herausforderungen gesucht, also auch positiv. Und hat dann auch 4 oder 5 Goldmedaillen gewonnen für Italien bei den Paralympics, nicht nur eine. Mhm. Also Inspiration und die Formel 1 hat eben auch, finde ich, genau das Feld gegeben gestern, das er verdient hat. Also es gibt ja nicht viele, die sterben, dass sie dann innerhalb eines Formel 1-Wochenes offiziell auch an der Strecke erwähnt werden oder eine Schweigeminute. Ich meine, das zeigt ja allein, dass er jetzt in der Formel 1 gar nicht so erfolgreich war, sondern hat ja IndyCar gewonnen und so weiter. Aber er als Person mit seinem Charisma, mit seiner positiven Lebensart, das zählt mehr als jeder Erfolg. Und das finde ich gut, dass man ihn gewürdigt hat. Und wenn ich mir sehe, dass Andrea Steller vorher bei Sky gefragt hat, bitte, bitte fragt mich nach Zanardi, ich muss was über ihn sagen. Das fand ich auch sehr rührend im positiven Sinn, also sehr sentimental und sensibel. Und ich weiß zwar nicht genau, was Steller mit ihm zu tun hat. Ich meine, beide Italiener, aber anscheinend hat er ihn auch sehr gut gekannt und hat ja auch von Inspiration und geredet und du hast doch gesehen, dass er schon, man kann sagen, feuchte Augen hat. Also ich fand das sehr, sehr gelungen gestern, die Widmung an Sanadi, und er hat alles verdient, was erwähnt worden ist.
Ja, auf jeden Fall ein Vorbild durch und durch für alle da draußen. Irgendwie das Leben immer so nehmen, wie es ist und positiv nach vorn schauen. Wirklich bemerkenswert, diese Persönlichkeit. Hat ja auch, glaube ich, bei Autobild hat Bianca ihm mal einen Preis überreicht fürs Lebenswerk sogar, wenn mich nicht alles täuscht. So einen goldenen
Ja,
Schuh hat er
das,
bekommen, ja.
ja genau, mit Recht auch. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht nur um Erfolge im Leben, es geht ja um Vorbildfunktion und das war er absolut.
Das war auch
Und das hat
das,
man ja auch
ja.
gestern gesehen. Es gab auch niemanden, der ihn nicht gemocht hat.
Absolut.
Also
Ja.
ich kenne niemanden.
Aber übrigens, nach seinem ersten Unfall ist er ja auch noch gefahren. Haben sie ja bei BMW teilweise die Autos umgebaut, dass er mit der Hand Gas geben konnte und bremsen konnte und sowas.
Ja, ich glaube, er hat sogar mal ein Rennen in der
Rorschachring,
DTM so
ja.
nachts entweder gewonnen oder Zweiter. Also das war auch ein Riesending. Ich glaube, er hat sogar gewonnen mit seinem Handgas BMW.
Ja, in Ausschussleben hat er mal gewonnen, das war, meine ich, Tourenwagen WM irgendwie. 2018 Misano, den Gaststart.
Ja, irgendwo hat er mal richtig seinen Stempel aufgedrückt.
Okay, da ist er 13. geworden im M4. Also, er hat mit BMW ja immer viel gemacht. Er ist aber
Ja,
auch
genau. Er war
einmal,
ja
ja.
BMW-Botschafter mit Recht und ja.
Und im Formel-1-Auto ist er tatsächlich auch ohne Beine gefahren. Und war auch bisher der Einzige, der im Formel-1-Auto ohne Beine gefahren ist. 2006 für Sauber. Weiß nicht, erinnerst du dich daran noch?
Das haben sie halt umgebaut. Übrigens,
Ja.
diese Handgasnummer hatte Michael auch mal im Kopf, zusammen mit Ross Brown. Als er den Unfall hatte in Silverstone 99, haben sie überlegt, wo er sich Schienbein gebrochen, wie komme ich so schnell wie möglich zurück auf die Rennstrecke? Da ging es ja auch noch um die WM. Und dann haben sie echt kurz überlegt, den Ferrari auch umzubauen, so dass er Lenkrad, also Gas und Bremse mit so einer Wippe oder Knopf am Lenkrad hatte. Also in dem Fall Wippe. Die haben da echt angefangen zu konstruieren, es dann aber doch gelassen.
Ja, also das immer wieder auf jeden Fall ein Lösungsansatz. Hat der bei Zahli dann auch super funktioniert. Also der hat dann auf jeden Fall sein Ding weitergemacht. Und ja, wie gesagt, war ein großes Vorbild. In diesem Sinne Ruhe und Frieden. Und Ralf, wir machen dann jetzt mal weiter mit der Formel 1. Ja, gestern, ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem Aktuellen. Und zwar sprechen wir über das Qualifying. Antonelli mit der Pole Position vor Verstappen, Leclerc. Und Norris, also vier Teams in den Top 4. Russell tut sich weiter schwer. Miami hat auch gesagt, er ist eigentlich nur noch froh, wenn so ein bisschen das Wochenende rum ist und er in Miami nicht mehr fahren muss. Aber Antonelli, Mercedes generell jetzt wieder ganz oben.
Ja, ich hatte ja das Gefühl gestern, dass Antonelli noch nicht alles gezeigt hat und ich weiß nicht mehr genau, aber es kann sein, dass ich ihn sogar auf Pole getippt habe. Also zumindest hatte ich ein gutes Gefühl. Es macht Sinn, er ist in super Form, er kommt auch total sympathisch rüber. Das hat man auch gesehen, wie er mit Max Verstappen umgeht, Max mit ihm. Also da sind schon, man könnte fast sagen, der hat einer den anderen adoptiert und außer Senna, dass das ein großes Vorbild war, hat er jetzt aktuell Max Verstappen, zu dem er hochschaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das wird natürlich nur so lange passieren, bis sie sich mal richtig, vielleicht heute schon, in Clinch gehen auf der Rennstrecke. Aber Antonelli, jetzt wo Zanardi geredet hat, der hat so eine ähnliche Ausstrahlung, finde ich. Also, der kommt total ehrlich, jugendlich noch, aber auch ehrlich rüber, ist auch selbstkritisch. Ich meine, er fährt auf Pole, könnte jetzt schon sich freuen, Luftsprünge machen und sagt, naja, ich war froh, dass man die Zeit nicht mehr gepackt hat, die ich in meinem ersten Rennen hatte, weil der zweite war, habe ich einfach einen riesen Fehler gemacht. Also der ist auch noch geerdet. Also super sympathische Figur und liefert total ab. Und wie du gesagt hast, der Charaktertest für Russell, der wird immer größer.
Ja, also Antonelli ist ja jetzt auch nicht seit gestern, also die letzten zwei Rennen gewonnen, da sah er schon besser aus als Russell. Gut, China hatte Russell noch Probleme, aber es zeichnet sich immer mehr ab, auch ja schon im letzten Saisonviertel 2025, dass Antonelli jetzt Russell da richtig Paroli bieten kann, ne?
Ja, im Moment hat er die Nase vorne. Nicht nur Paroli. Jetzt muss Russell gucken, dass er mit ihm mithält. Ich meine, es ist das dritte Rennen hintereinander, wo er Pole geholt hat. Also das heißt, er war dreimal schneller als sein Teamkollege George Russell. Er hat die letzten zwei Rennen gewonnen. Er führt die WM an. Gut, im Sprint gestern hat er so einen kleinen, hat er es ein bisschen übertrieben, aber da gibt es halt nicht so viele Punkte. Also er ist auf dem Weg.
Ja, apropos, da hat er ein Thema mit den Track Limits, hat er noch diese 5-Sekunden-Strafe bekommen, ist auf Rang 6 zurückgefallen. Aber er hat natürlich auch noch ein eigentlich noch schlimmeres Problem, das ist am Start. Da verliert er immer wieder Plätze. Also bringt die Pole Position ihm dann überhaupt wirklich viel heute Abend?
Ja, eigentlich schon. Statistisch gesehen nichts, weil bisher konnte keiner in Miami gewinnen, der in der ersten Startreihe losgefahren ist. Aber das ist nur für Zahlenfreaks. Die werden auch, diese Statistik wird auch irgendwann wieder überholt, wahrscheinlich schon heute. Und ja, aber Toto Wolff und das Team hat wirklich darauf hingewiesen, dass es nicht sein Fehler war gestern. Sondern die haben anscheinend die Grip-Verhältnisse falsch eingeschätzt und dann justierst du ja das ganze Stadtprozedere, die Kupplung. Und selbst wenn du dann optimal den Kupplungshebel in dem Fall schleifen lässt oder ziehst, um den optimalen Grip zu haben, wenn da die Software falsch eingestellt ist, dann kann der Fahrer auch nichts machen. Und das scheint wohl passiert zu sein. War aber noch Schadensbegrenzung, weil er war sehr aggressiv gegenüber Russell zum Beispiel in der ersten Kurve. Er kam immerhin als Vierter da raus. Also er hat dann zwei Plätze verloren.
Und lieber, ich sag
Am
mal,
Ende.
und lieber von Platz 1 Plätze verlieren als von Platz 10, ne? Also, da ist der Platz 1 immer
Bitte.
noch die beste Startposition.
Keine Frage. Und vor allen Dingen erstmal losfahren. Da gibt es andere Teams, die schaffen das ja immer noch nicht richtig.
Ja, darüber werden wir auf jeden Fall auch sprechen. Ja, Max Verstappen auf Platz 2, nur eine gute, also 1,5 Zehntel hinter Antonelli. Also, der war ja noch eine Sekunde zurück am letzten Rennwochenende und plötzlich ist Red Bull da wieder oben auf. Also auch innerhalb dieses Wochenendes haben sie jetzt auch nochmal Sprünge gemacht. Auch gerade im Vergleich zu gestern hat es ja so eine halbe Sekunde zur Pole gefehlt. Haben sie das Paket jetzt noch besser verstanden? Ist Red Bull jetzt wirklich so nah dran an Mercedes? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Und vor allem nach dem Sprint auch gestern konnte er auch Verstappen mit den Mercedes-Piloten gut mithalten von der Pace.
Ach, der Sprint war schon ein Schritt nach vorne, allerdings noch nicht so, wie man das im Qualifying dann gesehen hat. Die Körpersprache und die ganze Ausstrahlung, die Max Verstappen jetzt am Wochenende, die zeigt mir, dass sie wirklich einen Riesensprung gemacht haben. Er fühlte sich als Passagier in dem Red Bull 3-Rennen vorher. Das Auto hat gemacht, was es wollte. Er konnte wie so ein Wildpferd, das man nicht bändigen konnte. Und jetzt fährt er wieder mit dem Auto. Das ist der Riesenunterschied. Er weiß, wann er jetzt bremst und wie er einlenkt, wie er die kleinen Finessen auspacken muss, um in der Kurve nochmal schneller zu sein, da eine andere Linie fahren. Das kannst du aber nur, wenn das Auto dir gehorcht. Und das scheint passiert zu sein. Die haben neue Teile gebracht, die alle funktionieren. Und das muss ich auch sagen, ich hätte es nicht gedacht, ich habe ja Red Bull mal als Trümmerhaufen bezeichnet, das war ein bisschen übertrieben. Die haben das innerhalb von 4 Wochen geschafft, zumindest, ja, ich sag mal, wieder am Podium zu schnuppern. Und das hätte ich nicht erwartet in der kurzen Zeit. Das zeigt aber auch, wie weit weg das Auto von allen Erkenntnissen war, dass die da hatten, die ersten 3 Rennen. Also das ist sehr, sehr positiv, auch für die Formel 1. Es gibt nur einen Verlierer dabei und das scheint Hartschat zu sein.
Ja, der 1/8 hinter Verstappen, auch gestern ja schon eine Ohrfeige kassiert, praktisch im Qualifying. Jetzt haben wir da so ein bisschen dieses Bild von der Vorsaison mit Perez, oder generell der letzten Jahre mit Perez, Tsunoda und Co. Reiht sich da Hatscher ein oder denkst du, der wird sich da noch ein bisschen fangen? Oder geht es wieder in diese
Das
Negativspirale?
ist eine der spannenden Fragen, wie er jetzt damit umgeht. Er ist ja auch so ein, ich sag mal, eher heißblütiger Franzose, der auch sehr schnell ist und sein Talent hat er schon bewiesen. Aber wie er jetzt mit der Situation umgeht, dass plötzlich er auch in der Tsunoda, Perez, wie du sagst, und ich sag mal, Loser-Rolle ist, wo der Teamkollege die eine mitgibt nach dem anderen. 1/8 ist halt schon eine Menge. Aber es ist nur ein Rennen. Im Qualifying war er zumindest im ersten Rennen schon ein bisschen näher dran. Und am Ende hat Verstappen halt wieder einen Unterschied gemacht, weil das ist so, wenn der sich mit dem Auto wohlfühlt, dann fährt er halt nochmal diese Zehntelschnelle in bestimmten Kurven und Streckenabschnitten. Und da muss der Teamkollege jetzt genau analytisch gucken und cool bleiben und sich fragen, ja, kann ich auch in diesem Sektor die Zeit fahren? Was macht Verstappen anders als ich? Kann ich das überhaupt meinem Fahrstil irgendwie kopieren oder nicht? Also da geht es jetzt auch wie Russell ein bisschen so Mind Games. Der muss jetzt ruhig bleiben und nicht überpacen auch vor allen Dingen, weil das geht dann wieder nach hinten los. Also der hat jetzt auch eine schwierige Rolle. Also Russell und Hatcher sehe ich im Moment im gleichen Boot sitzen. Wobei Russell natürlich eher noch ein Schnellboot hat er noch nicht.
Ja. Ja, hat auch selbst gesagt, dass Verstappen einfach die sauberere Linie gefahren ist. Also hat sich eigentlich auch wohl gefühlt im Vergleich doch zu gestern, aber Verstappen ist einfach sauberer gefahren. Also auf jeden Fall die Erkenntnis schon da. Charles Leclerc heute Dritter. Auch das, genau wie letzte Saison, eigentlich jetzt mehr und mehr das Bild 3 und 6. Aber ja, 1,5 Zehntel haben wir jetzt Hamilton gefehlt, nicht so wirklich viel. Aber geht da was für Ferrari heute?
Ich denke schon, das wird man beim Start sehen. Ich denke, das Rennen wird nicht ganz, aber zum großen Teil in der ersten Runde entschieden. Und die Ferrari-Starts sind gut, wobei mir gestern aufgefallen ist, sie sind nicht mehr so überlegen, zumindest nicht beim Sprint, wie es vorher war. Aber klar, sie sind erstmal der Favorit beim Start und dann muss Leclerc gucken, dass er halt vorne ist. Aber das wird jetzt nicht so einfach. Wenn er mal vorne ist, was glaube ich, ist Ferrari fähig, im Rennen noch mal mehr mitzuhalten. Da geht dann was. Aber die Analyse von Leclerc war auch relativ nüchtern und er sagt, wir haben super neue Teile hier, 70% oder so vom Auto. Aber die haben halt noch nicht gereicht. Nach dem Qualifying hat er das gesagt und gesagt, man hat gesehen, Mercedes ist immer noch eine Nummer für sich, besonders Antonelli, und jetzt kommt auch noch der Red Bull um die Ecke. Also, das war schon ein bisschen sehr optimistisch, also sehr positiv, aber auch ein bisschen ernüchternd, weil Ferrari galt ja als großer Favorit, nachdem man zumindest auf dem Papier vor Miami, war man ja gesagt, oh, das ist ja das runderneuerste Auto von allen. Aber wie gesagt, es ist wie immer. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Ferrari war vorher schon nah dran, ist jetzt wieder nah dran, aber die Updates haben auch andere ja auch gehabt. Und das ist das Problem der Formel 1, dass man nicht alleine die Teile bringt.
Ja, Red Bull hat zum Beispiel sich übrigens auch was von Ferrari abgeschaut. Die haben jetzt auch so einen Macarena Wing und bei denen ist die Öffnung, also zumindest optisch, noch größer als bei Ferrari, ne?
Ja, wobei streiten so ein bisschen lustigerweise, wer das Ding wirklich erfunden hat. Also Mackies meint, sie hätten den schon vor Ferrari gehabt. Allerdings durch die Probleme, die das Auto in anderen Bereichen hatte, haben sie den erstmal nach hinten gestellt. Ist auch egal.
Ja.
Jedenfalls ist bei beiden der Flügel funktioniert sehr gut.
Ja, jetzt reduziert auf jeden Fall maximal den Luftwiderstand auf den Geraden. Und bei McLaren kommt gerade vor allem Lando Norris gut zurecht. Platz 4 im Qualifying und 7 Piastri. Auch im Sprint war der klar schnellere Pilot von den beiden. Auch McLaren kommt ja am Start aber ganz gut weg. Also vor allem den Norris da auf Platz 4, den würde ich auch mal nicht abschreiben. Also wenn wir da Leclerc und Norris auf 1 und 2 haben nach der ersten Runde, wäre es für mich keine große Überraschung. Wie stufst du McLaren ein nach dem guten Qualifying gestern? Jetzt nur auf 4, also vorgestern, jetzt nur auf 4 und 7.
Ein bisschen Enttäuschung, allerdings auf hohem Niveau, weil sie waren ja sehr souverän im Sprint Qualifying und Norris und Piastri haben auch souverän im Sprint gewonnen. Man kann das schon sagen, souverän. Und klar, gehst du dann, wenn du neue Teile hattest, als Favorit ins Qualifying fürs Hauptrennen. Aber aus irgendwelchen Gründen, entweder haben sie das Auto falsch abgestimmt oder nicht optimal abgestimmt, weil nach dem Sprint-Qualifying darf man ja noch mal die Schrauben neu drehen, sage ich mal. Oder die anderen haben einfach ihr Potenzial, dadurch, dass wir nur ein freies Training hatten, durch das Sprint wurde für den Sprint noch nicht richtig abgerufen und dann deshalb haben sich die Kräfteverhältnisse noch mal verschoben. Also grundsätzlich hat McLaren einen Riesenschritt nach vorne gemacht, aber das war ein trotzdem kleiner Rückschritt, wenn man die Performance für den Sprint betrachtet. Und ja, Norris kam super klar, aber es gibt halt Strecken, die liegen einem total. Miami gehört dazu, was Norris betrifft. Miami ist eine Albtraumstrecke, was Russell betrifft. Das sagt er auch. Es gibt Strecken, da funktioniert nichts. Also das muss man ja da auch in die Rechnung mit einbeziehen. Aber grundsätzlich also wenn Norris jetzt gewinnen würde, wäre es jetzt auch keine Sensation, sagen wir mal so. Eher eine kleine Überraschung nach dem, was im Qualifying passiert ist.
Ja, wer sich gerade überhaupt nicht wohl fühlt, ist, ja, kann man schon sagen, Audi. Also da, die haben ja ein ganz großes Drama dieses Wochenende. 5 Wochen hatten sie ja eigentlich Zeit, sich auf Miami vorzubereiten, dann bricht bei Hülkenberg ein Feuer aus, kann den Sprint nicht mitfahren, wieder kein Start für Audi. Dann Bortoleto hatte ein Feuer im Qualifying, war dann letzter und er wurde vom Sprint disqualifiziert, hatte was mit Ansaugluft zu tun des Motors. Da hat man eine Grenze überschritten, ja.
Ja, die Ladedruckgrenze vom Turbo anscheinend. Die ist ja reglementiert und wenn du da dem mehr Luft reinpresst, als
Genau.
erlaubt ist, ja, dann hat er auch viel mehr PS und das ist halt eine Regel und aus irgendwelchen Gründen hat Audi dagegen verstoßen. Deshalb war die Disqualifikation ja völlig klar. Also, es ist schon ein bisschen peinlich, was sie da gerade machen, muss ich leider sagen.
Man nur so zustimmen, mit 5 Wochen Vorbereitungszeit, dann so viele Probleme. Das ist schon wirklich gravierend. Jetzt im Qualifying 11 da. Ich meine, er ist direkt an den Punkten dran. Der Abstand aber zu diesen Top 10 Fahrzeugen, also McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari und Alpine, der ist halt schon groß, hat man auch im Sprintrennen gesehen. Da muss schon einer ausfallen und alles glatt gehen bei Audi, ne? Dass sie irgendwie in die Punkte
Ja, ich glaube,
kommen.
es ist 4 Zehntel hinter Platz 10.
Ja.
Und wir reden hier von nicht von 400 oder einer Zehntel, wo man sagen kann, ja, da gab es ein Problem in der einen Kurve, das hätte man auch vom reinen Speed hätte das auch anders. Nee, das ist schon ein Abstand, vor allem weil Hülkenberg auch die Runde gut hingekriegt hat, der zeigt, dass da Audi in Miami jetzt nicht vom reinen Speed her fähig ist, in die Punkte zu fahren. Und nochmal, wir haben hier die Alpines, die so leise und heimlich sich immer mehr nach vorne schleichen. Weil so richtig achtet auf die keiner, aber wieder beide in den Top Ten. Colapinto hat einen Schritt gemacht, wahrscheinlich weil er sein großes Idol vorher getroffen hat und der ihm nochmal 4 Zehntel rausgekitzelt hat. Also was ich meine, er hat Lionel Messi getroffen in Miami vor dem Rennen, also vor dem ersten Training. Und für den Argentinier ist das ja wie eine Segnung vom Papst.
Das stimmt. Ja, das hat ihn auf jeden Fall auch nochmal gepusht, neben seinem Showrun da in Buenos Aires. Ja, und eben auch wieder vor dem Pierre Gasly. Und zwar, ja, eine knappe Zehntel hat er ihm abgenommen, Platz 8 und 10. Wie gesagt, für Alpine läuft es ganz gut, aber es geht auch für Williams voran. Auch das ist gefährlich für Audi, ne? Also Mercedes ja mit dem guten Motor, wenn Williams das Chassis dann mehr und mehr hinkriegt, dann ist das auch ein Team, was noch durchschlüpfen könnte.
Ja, wobei Williams fährt immer noch unter den Erwartungen, die man so hatte. Die sind näher dran, aber mehr auch nicht. Mit dem Motor musst du ja auch ein bisschen näher dran sein, weil sind die Einzigen, die abfallen. Alle anderen drei Teams, die einen Mercedes-Motor haben, haben alle Autos in den Top Ten. Das hat schon System, finde ich. Und Williams kriegt es einfach nicht hin. Auch wenn sie ein bisschen besser gemacht, aber so wie die angefangen haben, noch nicht mal den ersten Test fahren konnten, kann es ja nur besser werden. Und bei Audi ist es so, dass sie ab und zu so den Speed gezeigt haben, aber da bin ich halt enttäuscht, weil, wie du sagst, Automobilkonzern mit all den Ressourcen, da muss man doch fähig sein, wenigstens mal zwei Autos irgendwie zum Start zu bringen. Das finde ich schon enttäuschend.
Ja, war ja immer wieder ein Thema. Hückenberg in Melbourne, dann hatten wir Bortoleto in China, Ausfall auch im Sprint. Also war immer mal wieder was, ein Boxenstopp ging schief. Da kann man bei Audi einige Lieder von singen, was da noch nicht geklappt hat auf der Zuverlässigkeitsseite. Gut, Ralf, also Williams übrigens nur eine Zehntel im Qualifying hinter Hülkenberg. Also das ist auch schon bedrohlich und wird dann auch immer schwerer im Laufe der Saison, wenn die anderen aufholen und Audi dann ein bisschen auf der Stelle tritt mit den Punkten dieser Saison. Bisher ja nur zwei, die von Bortoleto aus Melbourne. Ralf, jetzt generell, wie fandest du das Racing im Sprint? War das für dich besser als zum Beispiel Japan?
Ja, es war ehrlicher, finde ich. Man hat ja auch gesehen, auf der langen Geraden, klar, sie hätten letztes Jahr noch mal später bremsen können, aber es fiel jetzt nicht mehr so unangenehm auf. Der Mercedes steht extrem lang auf dem Gas, finde ich. Auch der Red Bull war nicht schlecht, Ferrari auch. Also, ich habe da jetzt keine dramatischen Geschwindigkeitsabfälle gesehen. Die gab es zwar, aber ich denke, es war der richtige Schritt nach vorne, aber abwarten. Miami ist nochmal eine eigene Strecke. Mal gucken, wie es in Montreal sein wird. Und das Racing, ja, war gut. Also, ich habe es erstmal gedacht, das ist so ein bisschen wieder Formel 1, wie ich mir das vorstelle. Muss ich sagen. Es gab nur einen Vorfall, wo man sagen kann, wow, das sind die neuen Regeln, die gefährlich sind. Wieder Colapinto, als in dem Sektor mit den schnellen Kurven, der Hatscher plötzlich, oder er vor dem Hatscher langsam gefahren, der musste da wirklich ein bisschen zaubern, um da dran vorbeizukommen. Er hat sich zwar wahrscheinlich gefreut, aber das sah schon auch nicht ungefährlich aus. Aber das war das Einzige, was ich so, was mir aufgefallen ist.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, wo kommt der jetzt wieder her? Der eine gerade geladen, andere geboostet. Aber da
Ja,
hat
du
man auch
hast ja gesehen
dieses
in
Blinken,
der
genau.
Zeitlupe, dass die Ladelampe, sage ich mal, an war. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Also der ist da nicht absichtlich langsam gefahren. Aber man könnte sich überlegen, ob man an der Stelle oder da, ob man nicht so fährt, dass man an diesen gefährlichsten Stellen vielleicht doch ein bisschen mehr Batterie hat. Also da könnte man auch vorausschauen oder nach hinten gucken, dass man nicht gerade ohne Batterie fährt an Streckenpassagen, die unübersichtlich sind, sagen wir mal so.
Okay, auch eine Idee. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch besser, aber gut, man hat immer noch den Geschwindigkeitsabfall am Ende der Geraden. Das haben sie, das finde ich auch gut, zumindest jetzt mal auch im Rennen gezeigt, zumindest bei Hamilton in der Onboard, wie es da auch wieder dann so 30 km/h runter ging. Ja, aber halten wir weiter im Auge das Ganze. Und denkst du eigentlich generell, dass so sich das Kräfteverhältnis jetzt immer mal wieder so hin und her verschiebt, je nachdem, wer wie eine Abstimmung findet? Jetzt hatten wir McLaren erst vorn, jetzt ist wieder Mercedes vorn. Denkst du, das wird wieder sich auf Mercedes einpendeln oder geht das jetzt eben mal ein bisschen hin und her, weil es doch schon enger ist?
Naja, wenn ich bedenke, dass alle Riesen-Updates hatten, nur Mercedes nicht, die kommen erst in Kanada und trotzdem Antonelli auf der Pole steht, zeigt ja, dass Mercedes immer noch, ich denke, das beste Paket hat. Wenn die jetzt mit ihren Updates auch 2, 3 Zehntel wieder finden, in Kanada zum Beispiel oder in Barcelona, ja, dann sind sie wieder weiter vorne. Da müssen die anderen wieder nachziehen. Ich glaube, es wird so etwa so sich einpendeln, wie wir es jetzt hatten, dass wenn einer es mal hinkriegt, dann kann er ruhig, wie Norris jetzt, vorne stehen. Und weil da geht es dann auch darum, wie viel Prozent aus dem Paket, das ist ja Potenzial, kann ich abrufen. Und dann sind die so eng zusammen, dass wenn einer das nicht hinkriegt, er auch keine Chance auf Pole hat. Also das ist schon okay im Moment. Und vor wem ich Angst hätte, ich weiß, es kommen wieder die sagen die wieder, ich bin Marxist, aber wenn Red Bull jetzt schon, wo sie immer noch nicht richtig das Auto verstehen, mit Verstappen plötzlich fast auf Pol steht, was passiert denn, wenn da noch was kommt?
Ja, und der Motor soll auch nicht schlecht sein.
Nee, 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 der, ich denke, nicht ganz auf Mercedes-Niveau, aber gut genug, um dass das kein Riesennachteil ist, sagen wir mal so.
Ja gut, und dass Verstappen große Punkte, Rückstände aufholen kann, das haben wir letztes Jahr ja auch erst gesehen. Also wenn der Red Bull dann, wie du schon sagst, den nächsten Sprung macht und sich Antonelli und Russell da gegenseitig mal Punkte wegnehmen oder halt auch Ferrari und McLaren mal zuschlagen, dann kann das nochmal ganz, ganz spannend werden. Jetzt blicken wir erstmal aufs Rennen, Ralf, Top 3.
Oh, das wird schwierig. Na, ich sag mal, Antonelli macht's wieder, der hat so einen Flow gerade. Wenn er die erste Kurve übersteht. Antonelli, Verstappen, Russell. Ich glaube, der Mercedes wird sich am Ende dann doch durchsetzen über die Renndistanz und dass Russell wenigstens die McLaren kriegt und den Leclerc.
Okay. Ich gehe auch auf Verstappen, nehme dann aber Antonelli und dann Leclerc, ja. McLaren habe ich aber eigentlich auch auf dem Zettel. Naja, also ich glaube, das wird echt spannend und wir haben natürlich auch noch die Beta-Cabrio, die dazukommen könnten, ne? Also.
Ja, wenn es welche gibt, wäre das interessant, aber dann hätten sie das Rennen wahrscheinlich noch weiter nach vorne legen können. Mal gucken. Aber
Ja,
es sieht ganz gut aus.
also ich rechne eben mit ein bisschen Regen und deswegen habe ich Verstappen auch auf Sieg, weil wenn es schmierig wird, dann macht der da nochmal einen Unterschied. Gut, also in diesem Sinne, Ralf, wir melden uns
Alles
dann
klar.
morgen nach dem Rennen
Oh.
wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.